Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und ich bin mit diesem Podcast auf der Suche nach den nächsten Elon Musks, die mit ihren großen Ideen für die Zukunft aber noch ganz am Anfang stehen. Heute sprechen wir über ein Thema, das dir wahrscheinlich aus dem Alltag ganz sicher bekannt vorkommt. Fast Moving Consumer Goods, also die klassischen Konsumgüter, die du aus dem Supermarkt kennst. Mal ein kleines Gedankenspiel. Wenn du heute in einen Supermarkt aus dem Jahr 2000 oder vielleicht sogar 2010 gebeamt werden würdest, du würdest wahrscheinlich einen riesigen Unterschied feststellen. Viel mehr Bioprodukte, vegane Fleischersatzprodukte, insgesamt eine viel größere Anzahl an jungen Marken, die wie kleine Piranhas an den Marktanteilen der großen Konsumgüterunternehmen wie Unilever, Nestle oder Procter & Gamble knabbern. Ich wollte schon lange mit einem Gründer sprechen, der am laufenden Band solche kleinen Piranhas aufbaut und habe ihn mit Felix Leonhardt gefunden. Felix hat nicht etwas gegründet, er ist ein Gründer durch und durch und kämpft nicht nur für Marktanteile, sondern auch, wie ich finde, sehr glaubhaft, für eine bessere Welt. Er verkörpert damit ja irgendwie genau den Zeitgeist, den du auch siehst, wenn du heute durch die Gänge deines Supermarktes gehst. Bevor es losgeht mit der Folge, noch wie immer die Bitte: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person in dieser Woche davon. Mich erreichst du unter alexander@digitaleoptimisten.de und jetzt viel Spaß mit Felix Leonhardt von Pure Foods. Felix, herzlich willkommen bei Digital Optimisten.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, es ist morgen. Was hattest du zum Frühstück heute?
Einfach nur schwarzen Kaffee bisher, aber das mache ich meistens so und das Frühstück kommt dann gegen Mittag.
Das hört sich verdächtig nach Intervallfasten an.
Ja, genau. Also mache ich schon relativ lange und hat sich für mich irgendwie bewährt, morgens mir die Zeit für einen guten Kaffee zu nehmen, aber dann auch relativ direkt in die Arbeit reinzustarten.
Ja, muss nicht so, also könnte auch durchaus schwierig sein für jemanden, der ein Startup hat, dessen Produkte auch sehr, sehr viel morgens beim Frühstück gegessen werden. Also Hut ab, dass du intermittent Fasting hinbekommst.
Ja, das ist tatsächlich manchmal ein bisschen witzig, wenn Leute mich das fragen, so, hey, ihr habt doch auch Granola und ihr macht irgendwie doch auch Protein-Porridge und Müsli und so. Ja, aber die Sachen kann man auch wunderbar zum Mittagessen essen, wenn man irgendwie wenig Zeit hat im Büro und so. Das funktioniert auch sehr gut.
Sehr gut, direkt die erste Werbebotschaft platziert in den ersten zwei Minuten. Super, Felix, du bist ein Profi, wie ich sehe es.
Das war keine Absicht, aber gut.
Du, wir sprechen gleich über deinen Weg als Gründer, Pure Foods und so weiter. Aber du hast einen wahnsinnig optimistischen und positiven LinkedIn-Artikel über das Jahr 2021 geschrieben. Da wir ja bei Digital Optimisten sind, hat mich das natürlich super gefreut. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, wie war 2020 für dich?
2020 war für mich ein sehr gutes Jahr, komischerweise, mit allen Schwierigkeiten, die die Pandemie mitgebracht hat. Aber bei uns in der Firma hat das, ja, haben wir viel Zusammenhalt dadurch erlebt. Und es hat mir sehr, sehr stark bewiesen, wie gut unser Team ist. Und toi, 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 persönlich sozusagen meine Familie hatte, wir hatten alle Corona einmal und haben es alle gut überstanden. Und ja, bin ich einfach dankbar für, dass wir alle gesund sind. Und deswegen in Summe ein sehr, 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 sehr gutes Jahr. Auch wenn das natürlich im größeren Kontext schwierig ist, das so stark zu kommunizieren. Aber gerade auch zwischen den Tagen, also ich nehme mir immer Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für so eine Reflexion, was war gut, was möchte ich verändern, hatte ich die richtigen Prioritäten. Und da gibt es ein paar Dinge, die ich natürlich verbessern und verändern möchte, so wie jedes Jahr, aber in Summe bin ich doch relativ zufrieden.
Und was kam da raus bei deiner Reflexion zwischen den Jahren? Was ist die Sache, die du besser machen willst? Auf was bist du total stolz aus dem Jahr 2020?
bin total stolz darauf, dass wir als, sozusagen wie wir als Firma auf diese Herausforderung der Pandemie reagiert haben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ist, glaube ich, dass es so gelaufen ist, wie es bei uns gelaufen ist, dass das Team, das jeder angepackt hat, dass wir ja sozusagen sehr, sehr früh reagiert haben, also schon irgendwie im Februar sehr vorausschauend reagiert haben und ja, wie gut das funktioniert hat, dass alle dann auf einmal von zu Hause aus gearbeitet haben und so. Das sind alles Dinge, die bei uns irgendwie verankert waren und das war cool. Die Sachen, die ich weiter verändern will und wo ich nicht zufrieden bin, sind alles sehr persönliche Sachen. So, ne? Also mein Sportregiment, das war deutlich zu schlecht im März 2020. da die Konsequenz, wieder deutlich mehr nach oben zu fahren. Und vor allen Dingen einfach zu wenig Zeit für meine Freunde und so. Also das sind so Dinge, wo ich mir selber eher an den Kopf fasse und sage, okay, ich muss echt einfach mehr Zeit für meine Freunde und meine Familie und so mehr nehmen, weil ja man die Pandemie dann doch wieder gezeigt hat, wie wichtig Gesundheit ist und dass man einfach echt nur ein Leben hat.
Das stimmt, ja. Und sag mal, warum wird 2021 alles besser?
Der Artikel, den ich da geschrieben habe, auf den du dich bezogen hast, war eine Summe von Gedanken, die schon länger so bei mir im Gehirn rumschwirrten. Und ich musste die irgendwie zu Papier bringen und dachte, ich mache das dann da einfach mal. Und ich habe so das Gefühl, dass 2020 ein Tipping Point war in ganz, ganz vielen Bereichen, was das Thema Nachhaltigkeit und sozusagen unsere Zukunft angeht. Also das vielleicht auch beschleunigt durch die, oder mit Sicherheit auch beschleunigt durch die Pandemie, aber dass in ganz, ganz vielen Bereichen Dinge zusammentreffen, die unsere Zukunft langfristig und maßgeblich beeinflussen werden. Und das sozusagen von was ist technisch möglich und ökonomisch profitabel und sinnvoll zu was ist von uns als Konsumenten und Menschheit sozusagen gefordert, ja, sind ganz, ganz irgendwie die Voraussetzungen sind sehr, sehr gut, dass in 2021 wir wirklich Tempo aufnehmen, was Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit in Lieferketten, Packaging, es gibt in 2021 eine EU-Verordnung, die einmal Besteck verbietet und so weiter. Also können wir jetzt sehr, sehr tief ins Detail gehen oder sehr, sehr auf so einer sehr abstrakten allgemeinen Ebene bleiben. Aber alles Faktoren, wo ich sage, das ist, geht mir natürlich wieder alles zu langsam, aber was für ein geiles Jahr kann 2021 werden, weil all diese Dinge langsam passieren. Und immer schneller werden.
Ja, also da werden wir auch natürlich im Detail drüber sprechen. Lass uns noch einmal zurückschauen auf deinen Weg als Gründer. Und da fallen aus meiner Sicht zwei Sachen auf. Erstens, du hast sehr früh dich für den Weg als Gründer entschieden. Und du warst, wenn ich richtig recherchiert habe, immer im Food-Bereich unterwegs. Also warum, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Warum hat es dir der Food-Bereich angetan?
Ja, ich glaube, weil ich mir, also die ganz ehrliche Antwort ist, dass ich keine Angst vor Food hatte, sozusagen. Also,
als wir, du hast gerne gegessen, oder was?
Ja, genau. Also schon immer eine Leidenschaft sehr, sehr früh eine Leidenschaft für gutes Essen entwickelt, oder beziehungsweise eher, ehrlicherweise, aus dem Sport kommt, ein Bewusstsein für gute Ernährung und dann daraus so, wenn ich mich ernähre, dann kann ich mich auch gleich lecker ernähren und dann früh angefangen selber zu kochen und das war einfach eine Leidenschaft für das Thema, aber tatsächlich, als wir angefangen haben, sozusagen mit 19 und 20 die ersten Gründungsideen uns zu überlegen, da hatte ich viel zu viel Respekt jetzt rückblickend, vor allem was irgendwie IT, also Tech-Gründungen waren. Also wir hatten dann irgendwie Ideen, die auch in die Tech-Richtung gingen und haben gesagt, ja, wir haben jetzt niemanden dabei, der es umsetzen kann. Völlig, also rückblickend völlig dumm, weil das hätte man sich auch selber beibringen können. Aber als dann die ersten Lebensmittelideen kamen, weil ich so, naja, also irgendwie kochen kann ich, dann kann ich auch Produkt, also sozusagen kann ich auch sowas entwickeln. Das war eine Naivität, was die Komplexität im Food-Bereich angeht und eine Überschätzung der Komplexität oder wahrscheinlich eine realistische Einschätzung der Komplexität in jedem anderen Bereich. Aber es ist ja immer sozusagen, ich glaube, dass Gründer immer eine Naivität brauchen und die Schwierigkeiten, die mit der Gründung einhergehen, nie realistisch einschätzen dürfen vorher, weil sonst gründet man einfach nicht, weil es sonst einfach zu schwer ist.
Okay, verstehe. Und führ mich doch mal durch deine Anfänge als Gründer. Wie war das mit 22, als du die Entscheidung getroffen hast? Und wie ging der Weg, vielleicht, was sind die groben Meilensteine bis zu unserem Gespräch heute?
Ich glaube, was als Kontext wichtig ist, ist, dass das war 2012, als wir das erste Ding gegründet haben, dass es gab keine Food-Startups zu dem Zeitpunkt. Es gab so ein paar krass erfolgreiche Gastro-Gründungen, sowas wie Vapiano. Aber dass jemand irgendwie neue Food-Marken, also mein Müsli war gerade gegründet, True Foods war gerade gegründet. Es war sehr, sehr früh. Und es gab in Deutschland auch insgesamt sozusagen die ganze Gründerszene war aus meiner Perspektive noch sehr jung und ich hatte auch keinen Zugang zu der. Also sozusagen, wir waren in Hamburg, wir haben dual studiert an einer Fachhochschule und haben halt hier in unserem stillen Kämmerlein uns da Dinge überlegt. Und ich glaube, der erste wichtigste Meilenstein in dieser Geschichte war sozusagen das duale Studium, wo wir und ich einfach jeden Scheiß, der in der Firma ansteht, einmal machen musste und dadurch sehr, sehr viel mitgenommen habe, gleichzeitig aber als damals irgendwie 20-Jähriger super frustriert war, dass ich irgendwie Akten ablehnen musste und, keine Ahnung, Büroschränke aufräumen musste und all so ein Kram halt machen musste. Und das war im Nachhinein sehr, sehr wichtig für mich, das einmal alles gemacht zu haben, um auch wirklich eine Wertschätzung zu haben für jeden einzelnen notwendigen Arbeitsschritt in einer Firma. Der zweite wichtige Meilenstein ist, dass ich aus einer Laune heraus mich für mein Auslandssemester in Harvard und an MIT beworben habe, also getrennt voneinander und beide mich angenommen haben und da mein Auslandssemester gemacht habe. Also,
Warte mal. Das heißt, du hast sowohl im Harvard als auch beim MIT gleichzeitig ein Auslandssemester gemacht.
Ja, du kannst es, also sozusagen das Glückliche an der Situation war, dass die Unis sind ja quasi 500 Meter voneinander entfernt. Und wenn du offiziell in der einen studierst, kannst du auch Kurse an der anderen nehmen. Das heißt, ich musste mich dann gar nicht entscheiden.
Das ist ja cool.
Genau, also habe offiziell das in Harvard gemacht. Der wichtige Kurs war aber tatsächlich ein MIT-Kurs, auf den ich mich jetzt beziehe. Und zwar heißt der New Enterprises. Ist ein Kurs, in dem du in 4 Monaten zur Gründung gezwungen wirst. Und erste Vorlesung, 100 Leute in diesem riesigen Vorlesungssaal und ein sehr, sehr alter Prof kommt rein, sah aus wie ein ganz normaler Prof und erzählt halt einmal, was er alles so in seinem Leben gegründet und verkauft hat und dass er eigentlich gar kein Professor ist und irgendwie 4 Firmen gemacht hat und jetzt halt aus Spaß diesen Kurs unterrichtet. Und nach 5 Minuten sagt er, ja, hier ist ein Link, bitte bis zur nächsten Vorlesung, jeder von euch 3 Geschäftsideen mitbringen, ich gehe jetzt nach Hause. So. Und alle gucken sich an, so, okay, das war's jetzt. Und in der nächsten Vorlesung saßen halt dann noch irgendwie 20 Leute und jeder hatte halt 3 Ideen aufgeschrieben, in dieses Online-Portal reingetippt. Und hatten halt dann 60 Geschäftsideen. Und dann wurde innerhalb von 2 Wochen, wurde von Idee bis zu sozusagen Scoring der Ideen, Filtern, Teams aufstellen, wurden daraus irgendwie 20 Gründungsteams, die im Laufe des Semesters dazu gezwungen wurden, daraus echte Unternehmen zu machen. So. Und der Kurs endete mit einer Pitch-Veranstaltung vor der ganzen Bostoner VC- und Angel-Szene. Und das war für mich eine komplette Erleuchtung, weil vorher war das eine abstrakte Idee zu gründen und es war irgendwie cool und habe mich an der Uni engagiert und es war alles so Teil von irgendwie einem Drang, was zu tun. Und durch diesen Kurs hatte ich auf einmal einen Werkzeugkasten, So, unsere Idee damals an der Uni war eine Crowdsourcing-Plattform für Nachbarschaften. Also das jetzt, wenn dein Lieblings-Coffeeshop irgendwie eine Finanzierung braucht, dass sozusagen alle Kunden den crowdsourcen können. Haben wir dann nicht umgesetzt, weil wir als Team komplett sozusagen wir kamen aus komplett unterschiedlichen Teilen der Welt und irgendwie war das 2010, 2011 für uns ein Hindernis. Also das kann man sich heutzutage weniger vorstellen, aber ich wusste, ich gehe zurück nach Deutschland. Teamkollege da ging zurück nach Argentinien und die zwei Amerikaner sind zurück ins Consulting gegangen und das war dann so, okay, cool, alles gemacht, gepitcht und jetzt weiß ich, wie es geht. Und wir haben dann auch wirklich, ich kam im Januar wieder und ich habe dann mir im Februar sozusagen meine besten Freunde geschnappt und gesagt, ey, lass uns mal über Gründungsideen reden. Und wir haben dann das erste Konzept für die erste Gastro-Food-Gründung im Februar 2012 geschrieben. Also wirklich irgendwie 8 Wochen später. Und das war so ein Gastro-Shop-in-Shop-Konzept, was man heutzutage, würde man sagen, Bowls, Smoothies, Frozen Joghurt, alles Dinge, so, die wir aus den USA im Auslandssemester, die wir kennengelernt hatten, die wir in Deutschland, als wir zurückkamen, vermisst haben. Und gesagt haben, lass uns das in Deutschland machen. Und dann haben wir, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, hat die ursprüngliche Idee nicht ganz so gut funktioniert. Dann sind wir auf so ein Shop-in-Shop-Konzept gegangen, haben davon 3 Stück parallel zum dualen Studium tatsächlich auch aufgebaut. Die haben okay funktioniert, aber es war einfach für uns klar, dass wir damit nicht skalieren können, dass das uns, selbst unsere Gehälter nicht tragen wird. Und da habe ich noch einen Master gemacht in Paris, einfach als Absicherung.
Für Mama und Papa, klar.
Genau, also falls diese gesamte Gründungsnummer nicht funktioniert. Und da eigentlich im Master Pure Food gegründet. Und also das war 2013. Aus der ersten Idee, wo wir Frozen Joghurt und gesunde Lebensmittel hatten, aber in eigenen Shops verkauft haben. Und dann auch wieder mit so der Naivität, was nervt uns an diesem Geschäftsmodell, dass wir keine Kontrolle über unsere Verkaufspartner hatten, also über die Gastronomen, mit denen wir das zusammen umgesetzt haben, weil das so ein Lizenzmodell und so ein Partnerschaftsmodell war. Und dann haben wir uns gedacht, ja, der Einzelhandel, das ist viel, viel einfacher. Da hast du ja 100% Kontrolle über dein Produkt und irgendwie du kannst die Qualität des Produktes viel, viel besser bestimmen und sind dann aus dieser Logik haben wir angefangen, auf dem Einzelhandelsprodukt rumzudenken und dann gesagt, naja, es ist irgendwie jetzt, wir haben uns jetzt 2,5 Jahre echt viel an dieser Idee gearbeitet. Also haben uns dafür wirklich, wirklich den Hintern aufgerissen und also sozusagen, warum eigentlich? Und diese Frage hat uns da ganz, ganz viel beschäftigt. Kann auch so ein, keine Ahnung, 22 und irgendwie, was ist der Sinn dessen, was ich hier tue, Phase gewesen sein, aber total wichtig in der Reflexion für uns, weil das der Kern war, der da entstanden ist, dass wir gesagt haben, naja, dieser ganze Lifestyle-Konsum, das ist ja eigentlich alles nur Schrott. Also wir müssen es irgendwie besser machen und wir müssen dem Ganzen einen Sinn geben. Jetzt zu sagen, irgendwie all diese verpackten Lebensmittel, das ist alles irgendwie doof und ja, sozusagen, das hat ganz viele negative Konsequenzen. Und für uns war dann die Maßgabe zu sagen, das müssen wir halt besser machen und dann müssen wir einen Beitrag leisten, dass wir zeigen, dass es auch gut geht und dass wir so viel Druck ausüben auf Konzerne, dass die auch das anfangen, besser machen zu müssen. Und dann kann auch da so ein Tipping Point entstehen. Das sind natürlich alles Gedanken, die nicht so gut ausformuliert im Sommer 2013 waren, aber Schritt bei Schritt dann immer weiter entstanden sind. Und genau, daraus ist Pure Food entstanden. Die erste Idee, dann halt einen Frozen Joghurt in Einzelhandel zu bringen. Dann Anfang 2014, wir hatten halt, ich war an der Uni, meine 2 Mitgründer waren Vollzeit am Arbeiten nach dem Bachelor. Und wir hatten halt keine Kohle und keine Zeit so richtig und haben dann die erste Marke, haben dann die CI und das Packaging Design, also Rezept hatten wir relativ schnell, was sehr gut war, haben wir eine tolle Manufaktur gefunden, mit der wir dann das Produkt entwickelt haben. Und dann brauchten wir halt ein Packaging und eine CI und so und haben dafür uns eine schwedische Designagentur, so klassisch, what are the 5 best packaging agencies in Europe?
Einmal ganz nach oben im Regal gegriffen, ja, bei der Designagentur.
Ja, auf jeden Fall. Was, ja, sehr, sehr gut war für die CI, nicht so gut fürs Packaging, weil die, also sozusagen das schwedische minimalistische Packaging nicht so gut in Deutschland funktioniert hat, wie wir uns das erhofft haben. Aber die Erkennbarkeit von Lyca als Marke ist bis heute, glaube ich, sehr, sehr gut. Und genau, dann mussten wir ja diese Agentur irgendwie bezahlen. Und
wie hoch war das ungefähr, der Betrag?
Sehr genau sagen, das waren 17.500 Euro.
17.500 Euro musstet ihr für die Agentur bezahlen?
Genau, für komplette CI und alle Packagings und so. Damals war das für mich, auch als Firma, nur um den Kontext richtig zu setzen, wir hatten damals noch 8.000 Euro auf dem Konto. Mhm. Das heißt, mit dieser Entscheidung, geben wir diesen Auftrag ja oder nein, war eigentlich klar, gründen wir jetzt diese Firma ja oder nein. So, weil das hieße, wir müssen irgendwoher die Kohle besorgen. Ja. Wir hatten mit denen rausverhandelt, dass wir sozusagen, dass das Ganze bis irgendwie, der Auftrag, den haben wir im September 2013 gegeben und wir haben rausverhandelt, dass das bis, das musste ja alles bis Februar fertig sein, damit wir für den Sommer das Produkt fertig hatten. Und wir haben rausverhandelt, dass wir es 6 Monate nach dem 1.3. quasi zum 1.9.2014 erst zahlen müssen.
Das heißt, die Uhr lief, ja, ab dem Zeitpunkt, als sie den Auftrag gegeben hat. Für den Frozen Joghurt, der musste funktionieren.
Genau, für sozusagen Lyca als Marke und den Frozen Joghurt als erstes Produkt. Die Uhr lief. Und ja, dann bin ich losgelaufen, habe irgendwie versucht, Business Angels zu finden und kannte natürlich niemanden und habe irgendwie jeden, den ich irgendwie auf Start, also bin dann auch auf diese ganzen damaligen noch sehr unorganisierten Startup-Veranstaltungen gegangen und so, haben da gepitcht, haben da teilweise auch Dinge gewonnen, so ein Startup-Wettbewerb haben wir mit 3.000 Euro gewonnen, da war schon mal ein bisschen was, war schon ganz cool. dadurch immer weiter diese Kombination aus Genuss und sozialer Mission geschärft und dann im Dezember in Hamburg jemanden kennengelernt, die auch Frozen Joghurt gemacht hatten, 2 Läden, die nicht so richtig gut funktioniert hatten und auch ein Produkt in Einzelhandel gebracht hatten. Und einfach, die waren auch kurz vorm, also bei denen lief auch die Uhr sozusagen. Und dann haben wir irgendwie uns gut verstanden, haben gesagt, ey, lass uns das doch zusammen machen. Und dadurch entstand dann durch diese Zusammenlegung die sozusagen der erste Merger von 2 Firmen, die eigentlich noch gar nicht so richtig existierten, waren wir dann am Ende ein 5er-Gründerteam bei Pure Food, von denen auch 2 Leute aber dann direkt gesagt haben, so dass sie inhaltlich auch raus wären. Und dann haben wir das Ganze zu dritt im März, April 2014 losgetreten, während ich noch an der Uni war. So, und dann folgten 2-3 Jahre Kampf durch den deutschen Einzelhandel, wirklich erstmal überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das, wie kommen wir an die Läden. Wir haben relativ gute Listungen von Anfang an relativ schnell bekommen, weil einfach im Eisregal bis dato sehr wenig Innovation war. Also das war.
Das heißt, war Häagen-Dazs, da war mal Ben & Jerry's drin.
Und ja, alles sozusagen Unilever, General Mills und Nestle oder jetzt halt Froneri. So, da war wenig, es gab da wenig Neues. Es gab dann noch hier und da mal eine kleine Biomanufaktur, die in ihrer Region irgendwie noch Eis im Handel hatte. Aber da jetzt eine coole neue Marke gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und deswegen war es so ein Mix aus, hä, was wollt ihr denn? Wer seid ihr denn? Und ein, ach cool, endlich mal was Neues. So, und dadurch.
Aber ja. Felix, lass uns da gleich ganz ins Detail gehen. Das war jetzt, also du hast jetzt, das ist jetzt eine Supernova und ich würde am liebsten auf alles antworten, oder? Weil der Reihenfolge. Ich finde, du hast da schon ganz toll so die Drumbeats von unserem Gespräch aufgezeigt. Lass mich vielleicht, um das Ganze auch ein bisschen zu sortieren, einsteigen wir, also du beschreibst Pure Foods auf deiner LinkedIn-Seite mit, wir bauen das Konsumgüterunternehmen des 21. Jahrhunderts auf. Und jetzt kommt meine Markus-Lanz-Frage. Geht's nicht auch eine Nummer kleiner?
Die ehrliche Antwort ist nein. Aus einer persönlichen Motivation und B, aus inhaltlicher Überzeugung, was für den Markt notwendig ist. Also das eine, vielleicht um auf das erste zu antworten, die persönliche Motivation. Ich glaube, es ist genauso anstrengend, ein Unternehmen aufzubauen, was richtig, richtig groß ist, wie ein kleines Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, die Probleme sind exakt die gleichen, die Herausforderungen sind vielleicht ein bisschen, also es mag die Herausforderung, die Art und Weise der Herausforderung ändert sich nicht, die Konsequenzen werden halt ein Tick größer. Aber ich glaube, man schläft genauso häufig schlecht, ob man ein Handwerksbetrieb ist und da die Herausforderungen hat oder ob man ein DAX-Konzern ist und den führt als Unternehmer. Und für mich persönlich, das soll den Handwerksbetrieb überhaupt nicht, ich finde das ist sozusagen das wichtigste Unternehmertum, was wir in Deutschland haben. Für mich persönlich war einfach nur die Antwort auf die Frage, wie möchte ich meine Zeit nutzen, dass ich mit meinem Leben, was ich habe, einen möglichst, möglichst großen positiven Unterschied machen möchte. Und Purefood ist mein Vehikel, das zu tun. Das ist meine Nutzung meiner Zeit, um möglichst viel positiv zu bewegen. Und daraus getrieben, je größer wir sind, desto mehr bewege ich persönlich. Und um das ganz, ganz konkret zu machen, wir haben jetzt über die Zeit der Gründung bis heute von Purefood in Summe, heute sind es wahrscheinlich schon über 600.000, aber auf jeden Fall über 500.000 Euro für die Welthungerhilfe in unterschiedlichen Projekten generiert. Das hätte ich alleine ja nie hinbekommen, wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte. So, und das heißt, mein persönlicher Hebel, was ich bewirke, unabhängig von sozusagen allem anderen Impact, den wir irgendwie als Unternehmen haben, nur wirklich unsere soziale Mission, die so weiter zu hebeln und zu sehen, was wir da bewegen, motiviert mich ungemein und treibt mich und das ganze Team ganz, ganz krass an, Purefood riesig zu machen. Weil je größer wir sind, desto größer wird dieser Hebel und desto besser sind wir, desto stärker wird unsere Situation entlang der gesamten Lieferkette gegenüber dem Handel, desto bessere Menschen können wir sozusagen rekrutieren, es ist ein positiver Schneeballeffekt und den müssen wir erzeugen und der ist sehr, sehr wichtig und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Die zweite Antwort auf diese Frage ist, ich glaube, dass es in der Branche, in der wir aktiv sind, sozusagen Lebensmittel und Konsumgüter im Allgemeinen, sehr, sehr schwierig ist, klein und erfolgreich zu bleiben. Also die kleinen Biomarken, die es noch gibt, die haben es sehr schwer, weil der Handel mit immer besseren Eigenmarken, auch Bio-Eigenmarken, rauskommt. Und ja, also ich glaube einfach sozusagen inhärent im Geschäftsmodell ist, je größer wir in der Lebensmittelbranche werden können, desto höher ist unsere Erfolgswahrscheinlichkeit.
Okay, das heißt also, ihr müsst groß werden, um erfolgreich bleiben zu können. Also, aber
ist meine feste Überzeugung. Also, weil sonst sozusagen einfach dafür bewegt sich die Branche zu schnell und dafür kommen zu viele neue Startups sozusagen mit jetzt richtig krassem Funding hinterher. Jetzt gerade gestern irgendwie gelesen, Nix aus Schweden machen Low-Calorie-Eis, jetzt nichts Besonderes vom Produkt her, aber die haben gerade 30 Millionen Funding, um das in Deutschland und in den USA zu launchen. Und das ist halt einfach in der Branche inhärent, dass du je größer, also
schon wieder die Schweden, oder Felix? Ist die Designagentur?
Da mache ich mir ehrlicherweise wenig Sorgen, weil wir da sehr klare Positionierungen mit unseren Produkten haben, aber also mein Hauptgrund ist eins, aber es ist gut, dass es sozusagen, also der Hauptgrund für das Wachstum und für die Motivation ist der erste und das ist auch der Grund, warum es Purefood überhaupt noch gibt. Ne? Also die letzten 5 Jahre waren doch durchaus geprägt von genau diesen Kampf im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, Umlistungen um Plätze und das ständige Vorfinanzieren von Produktionen, wenn man dann große Aktionen im Handel hat. Und deswegen sehr, sehr klar getrieben davon, was können wir verändern. Und das ist der Kern. Und ja, die Branche gibt es halt auch her.
Ja, also ich interessiere mich wirklich sehr, wie man es als Startup in dem, ja, mit den ich weiß nicht, ob es ein Oligopol ist. Auf jeden Fall ist es eine starke Machtkonzentration im Einzelhandel mit ein paar wenigen Playern. Darauf möchte ich gleich mit dir eingehen. Vorher möchte ich noch fragen, ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich wirklich super spannend finde, ist das Zusammenspiel zwischen der Größe eines Unternehmens, dem Erfolg, aber auch der Glaubwürdigkeit der Botschaft. Denn ich glaube, einem Startup nimmt man ja viel stärker ab, dass es einen, zum Beispiel wie bei euch, ein starkes soziales Gewissen hat und Dinge anders macht. Das nimmt man ja einem anderen Konzern vielleicht, nimmt der durchschnittliche Kunde das einem anderen Unternehmen, einem größeren Unternehmen weniger einfach ab. Ja, einfach weil es halt einfach groß ist. Das heißt, jetzt sagst du aber, ihr müsst aber auch groß werden, um euch überhaupt behaupten zu können. Ja. Ist das nicht ein kleiner, oder ist das, steuert man da auch auf einen Konflikt zu, was die Glaubwürdigkeit angeht?
Also vielleicht, um den ersten Punkt einmal aufzunehmen. Ich habe immer in den Pitches gesagt, wir als Startup können schneller groß werden, als die großen Konzerne glaubwürdig, nachhaltig und sozial werden können.
Ja, das ist ein interessanter Spin auf das Thema.
So, ne? Und absolut essentiell für uns ist, dass wir diese Glaubwürdigkeit bei dem Thema beibehalten. Und das ist ein riesen Risiko, dass wir die verspielen. Und deswegen sind wir so penibel bei diesem Thema von B-Corp-Zertifizierungen zu Abrechnungen aus unseren sozialen Projekten sozusagen auf den Cent pro Jahr mit. Also wir sind da noch nicht gut genug drin, das alles zu kommunizieren, was wir da machen. Also wir müssen da noch viel, viel besser drin werden, diese Transparenz, die wir haben. Wir tragen das, glaube ich, schon ganz gut nach außen, aber ich glaube, das können wir noch viel, viel besser machen. Aber das ist auf jeden Fall für uns extrem wichtig zu zeigen. Und so schreiben wir es auch überall so. Wir sind noch lange nicht perfekt. Wir haben ja Packaging-Themen, die wir nicht gut finden, wo wir einfach noch keine besseren Lösungen gefunden haben. Und wo wir tatsächlich bei uns die Diskussion führen, machen wir dann das Produkt oder machen wir das Produkt nicht? So, ne? So, und das noch transparenter nach außen zu tragen und zu zeigen, so, das sind alles Themen, an denen wir arbeiten, und hier ist der Weg, den wir gerade gehen, und das sind die Herausforderungen, die wir gerade haben. Das ist Work in Progress. Und gleichzeitig unser größter Vorteil, ne? Dass wir als Firma komplett authentisch, offen und transparent sein können und man sozusagen bei uns reingucken kann und uns einfach jederzeit auch kennenlernen kann. Und wir haben so ein Ding, das machen wir jetzt gerade natürlich Corona-bedingt, ist das Büro natürlich zu, aber wir hatten früher so ein Ding, wir haben jeden Freitag Rap Friday gemacht mit der gesamten Firma und haben einfach gesagt, kommt vorbei, wenn ihr uns kennenlernen wollt. Und da kamen regelmäßig einfach irgendwelche Menschen vorbei, die Bock hatten, Pewfood kennenzulernen.
Vorbeikommen.
Ja, und also einfach irgendwer, auch Bewerber oder wie auch immer. So, das, die Einladung haben wir jetzt nicht öffentlich immer gepostet, aber das war in manchen Auto-Replies und so drin. So, in manchen E-Mail-Flows, wenn es darum ging, irgendjemand hat sich bei uns beworben und wir haben gerade keinen Job für den, aber wir fanden die Bewerbung gut, dann war da halt trotzdem irgendwie eine E-Mail drin nach dem Motto, komm noch mal vorbei zum Mittagessen. Und wir haben es aber auch ab und zu auf Social Media einfach kommuniziert nach dem Motto, ey, ist wieder Web Friday, wer hat Bock vorbeizukommen? So. Und das ist natürlich eine Offenheit, die du, das kann kein Konzern. So. Also vielleicht können die das irgendwann, aber sie können es auf jeden Fall noch nicht so glaubwürdig. Ich glaube, die zwei, also das eine Unternehmen, was wirklich in riesen Schritten glaubwürdig in diese Richtung marschiert, ist Danone. Der CEO kommt von meiner Uni in Paris und hat witzigerweise bei meinem Abschluss die Abschlussrede gehalten. Ja, die jetzt auch als Gesamtfirma ihre Rechtsform umstellen wollen, um Impact-getrieben zu sein und so. Also die B-Corp-Tochterfirmen haben und so. Also das finde ich alles großartig und es führt einen Schritt zurück zu dem Thema Tipping Point. Wenn diese Riesen anfangen zu sehen, dass wir als Konsumenten dieses Thema, dass uns das so wichtig ist, dass ein Danone anfängt, darauf so zu reagieren. Das machen die ja nicht aus, also als Konzern, als sozusagen Shareholder-driven Unternehmen, machen die das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern die machen das, weil sie glauben, dass sie damit einen Shareholder-Value erholen. Und das ist doch gut. Also es ist doch gut, dass sich anfängt, Shareholder Value und Nachhaltigkeit Step by Step zu alignen. Es ist noch nicht immer der Fall, aber es wird immer mehr der Fall.
Es ist halt nicht mehr Gordon Gekko aus Wall Street wie in den 80ern das Vorbild, sondern es sind halt eher andere Leute die Vorbilder. Und ich würde auch jedem von unserer Hörer mal empfehlen, auf Pure Food zu gehen, auf eure Website und mal zu schauen, welche Bilder ihr da verwendet. Auf dem Above the Fold, auf die ersten Bilder, die man sieht auf der Website. Das sind nicht Bilder von euren Marken oder Bilder von weiß ich nicht, nett angerichteten Produkten, sondern das sind Bilder von, wo ihr in anderen Teilen der Erde seid, wo die es vielleicht nicht ganz so einfach haben, wo die Infrastruktur nicht so ausgeprägt ist. Und das finde ich, das ist auch Teil der Glaubwürdigkeit, die ihr da habt. Ja, also das fand ich auch ganz interessant. Lass uns vielleicht einmal auf Pure Food doppelklicken und das Ganze wirklich verstehen. Also, du hast gesagt, ihr habt angefangen mit Frozen Joghurt. Ihr seid weit mehr als das. Das heißt, lass uns einmal über die Produkte reden. Was für Produkte habt ihr im Portfolio? Was ist euer Bestseller?
Ja, also vielleicht, um das aufzuklappen sozusagen, Pure Food ist unser Firmenname und war das schon immer von Anfang an. Lyca ist unsere erste Marke und dass wir das von Anfang an so gemacht haben, validiert, also zeigt zumindest, dass es nicht völliger Quatsch ist, wenn ich jetzt sage, es war schon immer die Idee, dass wir mehr Marken haben wollen als nur eine. Und genau, also Pure Food ist die Firma und Pure Food ist der Name, mit dem wir zum Handel gehen und sagen, wir als Pure Food liefern dir, lieber Handel, innovative, nachhaltige Bio-Lebensmittel. Und das in jeder Kategorie und unter unterschiedlichen Marken, die sehr, sehr klare Positionierungen haben. Lyca ist dabei veganer Genuss, von Eis über Frühstück, über Snacks, Süßigkeiten, kommt bald alles, also kommt noch viel, viel mehr. Dann haben wir unsere zweite Marke, Stark. Da habe ich zwei junge Gründer aus Österreich dafür begeistern können, Teil von Pure Food zu werden und mit denen gemeinsam Stark als zweite Pure Food Marke gegründet. Und Stark ist bio-natürliche Sporternährung, sozusagen Sporternährung ohne Scheiß. Weil in dem Bereich, und das ist einer meiner größten Frustpunkte, gibt es so viele Startups, vor allem, die einfach nur die gleiche Scheiße, Entschuldigung, in hübsch angezogen machen. Also mit einem hübschen Packaging-Design, die gleichen schlechten Zutatenlisten in Plastik verpackt verkaufen, wie irgendwie Konzerne seit Jahren oder Jahrzehnten. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir rein, da müssen wir was besser machen. Das müssen wir auch zeigen, dass das in Bio und vegan und trotzdem in lecker funktioniert. Und die dritte Marke haben wir letztes Jahr übernommen. Das war relativ opportunistisch. Haben wir Tetox übernommen. Das sind Bio-Tees komplett ohne Aroma, die wir jetzt gerade nochmal überarbeiten, damit die Marke besser zum Pure Food Gesamtbild passt und besser zu dem, was wir als Pure Food bewegen wollen. Wovon wir aber bei der Marke immer überzeugt waren, waren die Produkte, weil es mit die einzige Teemarke in Deutschland und Europa war, die wirklich komplett ohne Aromazusätze gearbeitet hat und einfach extrem hochwertige Bio-Tees hatte. So. Und das ist die Pure Food Markenwelt Stand heute. Und wir gucken uns immer an, was können wir natürlich an neuen Produkten unter unseren bestehenden Marken machen, damit die größer werden und populärer und bekannter. Und B, gibt es neue Marken, die wir gründen wollen oder gibt es andere Marken, die wir übernehmen sollten, die zu dieser Pure Food Logik in Summe passen. Und die Logik ist, Konsumgüter nutzen, um möglichst viel Gutes zu tun.
Ich finde es sehr interessant, dass ihr auch eine organische Wachstumsstrategie habt, als auch eine durch Übernahmen, Fusionen und was auch immer. Lass uns mal, also was mich total interessiert ist, wie ihr Kategorien findet, in denen ihr aktiv werdet. Entweder durch Übernahmen oder aber, dass ihr euch sagt, hey, eigentlich, wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit der Sportlerernährung. Ihr macht jetzt mit Stark Sportlerernährung ohne Scheiß, hast du es gesagt, ja? Finde ich sehr gut.
Okay. Ich werde vom Marketing werde ich direkt einen auf den Deckel kriegen von Jojo, von der Gründerin, weil das natürlich überhaupt nicht die gut formulierte Positionierung ist. Aber ja,
Ja, okay, verstehe ich, ja. Aber also ihr macht gute Sportlerernährung, die, du hast es ja auch noch danach noch besser formuliert, die es irgendwie besser macht als andere. Aber wie schaut ihr euch Kategorien an? Also woher, wann geht so dein Glitzern in den Augen los, ja? Und du denkst, ach, hier ist eine Chance. Welche Zutaten müssen da sein?
Das allererste ist wirklich eine persönliche Frustration. Also das ist bis heute immer noch in jeder Kategorie, und es wirkt total hemdsärmlich, aber es ist vielleicht auch gut so, unser Team, also wir sind halt wirklich ein Team aus Foodies, die ziemlich klare Überzeugungen haben, was soll in Lebensmitteln drin sein und was nicht. Also wie macht man das richtig? Und und gleichzeitig einen extrem hohen Anspruch an Geschmack und an Qualität und so. Und da fängt es meistens an mit, ich habe das und das im Supermarkt gesehen und ich habe das und das irgendwie hier gerade online gesehen. Und wie beschissen ist das denn bitte? Also so wirklich so ein, wie kann es sein, dass im Jahre, keine Ahnung, dann war es oft irgendwie 2019, 2020, so ein Produkt noch so erfolgreich ist. Das geht nicht. Das müssen wir besser machen. So. Und oft auch ein persönlicher Bedarf einfach. Also das ist so die aller ursprüngliche Gründung beim Frozen Joghurt war so endlich ein Eis mit geilen Nährwerten, was es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gab. Und Frozen Joghurt halt von der Rezeptur, weil es 70-80% wirklich einfach nur Joghurt war, komplett geboten hat. Und diese Kombination oder diese Zutat, persönlicher Bedarf und persönliche Überzeugung, dass man dieses Produkt braucht, dass es in dieser Kategorie einen Bedarf gibt, den wir auch selber irgendwie fühlen, das ist bisher immer noch vorhanden. Unklar, ob das skaliert. Also sozusagen kann das noch vorhanden sein, je größer wir werden. Finde ich spannend, wenn wir dieses Thema diskutieren, wir viel intern, wie wir unseren Produktentwicklungsprozess optimieren, wie können wir noch mehr kundenorientiert arbeiten, wie können wir noch sicher gehen, dass da wirklich sozusagen, dass wir direkt draußen auf der Straße 10 Leute fragen, was wir sehr früh am Anfang sehr viel gemacht haben, dass das nicht nur unsere Überzeugung ist im kleinen, stillen Kämmerlein, aber eigentlich interessiert es niemanden. Da haben wir auch sicherlich noch nicht den perfekten Prozess gefunden. Der zweite Punkt ist dann, ist es eine Kategorie, die wir verstehen und können, sozusagen, sowohl von der Lieferkette, also haben wir da schon Biomanufakturen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, haben wir auf der Handelsseite Kontakte zu den Einkäufern, bei denen wir mal kurz nachfragen können, ist das eine dumme Idee oder ist das eine gute Idee? Ja. Sozusagen, wie einfach fällt uns das, das Produkt zu machen? Wenn es sehr, sehr schwer ist, kann es trotzdem natürlich wertvoll sein, es zu tun, muss dann nur ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Wenn es eine völlig neue Kategorie für uns ist, dann wissen wir, dass wir dafür einfach viel mehr Zeit brauchen, als wenn es in einer bestehenden Kategorie ist, in der wir schon aktiv sind. Also so, ich kann ein bisschen vorwegnehmen, wir werden in 2021 bei Lyca ein neues Produkt im Tiefkühlbereich launchen, was auch eine komplett neue Kategorie, aber im Tiefkühlbereich ist. Und da ist natürlich für uns durch die Eislogistik, durch die Kontakte zu Einkäufern im Tiefkühlbereich, ist viel, viel einfacher, als wenn wir jetzt irgendwie anfangen würden, keine Ahnung, Spirituosen zu machen oder so. Um jetzt was völlig ab vom Schuss zu nehmen für uns.
Ja, klar, ja. Also, okay, irgendwas im Tiefkühlbereich, was es genau ist, das musst du wahrscheinlich, da musst du die Karten eng an der Brust halten, glaube ich, oder?
Ja, da kriegst du uns Ärger.
Kein Problem, kann ich verstehen, ja. Und sag mal, du hast ganz am Anfang von unserem Gespräch hast du gesagt, dass du auch mit einer Idee aus den USA, mit Frozen Joghurt in Deutschland gestartet bist. Oder nee, es waren Smoothies und Bowls.
Ja, es war auch Frozen Joghurt.
Das heißt, ist das auch Teil von einem Erfolgsmodell, um neue Kategorien zu finden? Ist einfach zu, ja, was heißt einfach, aber ist zu schauen, was klappt in anderen Bereichen der Welt und wie können wir das bei uns in Deutschland starten?
Das ist eine Quelle für Inspiration. Ich glaube, es ist ein Rezept zu scheitern, was Produkte angeht. Klingt total hart, aber wir haben ja unseren Frozen Joghurt nicht ohne Grund nicht mehr im Sortiment. Also es war ein guter Einstieg und wir haben dann sehr, sehr schnell das Produkt weiterentwickelt und ein veganes Eis draus gemacht und so weiter. Ne? Also der deutsche Markt und wir als deutsche Konsumenten sind sehr, sehr
Unfreudig.
Unfreudig, ja. Ich habe gerade nach einem freundlichen Wort gesucht. Aber ja, wir sind da, also unser Learning ist, wir dürfen eine Sache am Produkt ändern. Also ein Aspekt vom Produkt darf innovativ sein, aber nicht mehr als das.
Das heißt zum Beispiel, eine Zutat ist anders oder es ist vegan oder es hat einen sozialen Touch.
Ja, damit haben wir schon ein Thema, weil wir natürlich schon automatisch immer plant-based und sozial immer. Aber sozusagen entweder das Packaging oder die Rezeptur oder ne, sozusagen von den großen Produktcharakteristika darfst du in Deutschland nicht zu viel auf einmal verändern. Vor allen Dingen im deutschen Handel. Also ich glaube, online ist das nochmal ein anderes Thema. Online kannst du da deutlich, deutlich innovativer sein, weil du es einfach natürlich viel, viel besser targeten kannst. Aber wenn du es schaffst, dass ein Einkäufer dir das Vertrauen gibt, und das ist ja wirklich ein sozusagen Vorschusslorbeeren, dass ein Einkäufer sagt, ich glaube genug an dieses Produkt, um es ins Regal zu stellen, dann hast du schon mal eine krasse Leistung gebracht. Und damit ein deutscher Konsument im Supermarkt dann zugreift, dann A, es muss natürlich auffallen, aber B, der gibt sein hart verdientes Geld zu Recht nicht einfach für jeden Scheiß aus. So, und da muss das Produkt wirklich überzeugen. Und wenn es zu neu ist, dann ist diese Hürde, einen gewissen Betrag auszugeben, einfach zu hoch. So. Wenn es zu anders ist als das, was man kennt.
Das ist ein super Punkt. Also genau über den möchte ich als nächstes sprechen, nämlich über Markenbildung und wie man eigentlich sich abhebt im Lebensmitteleinzelhandel. Erstmal hast du was gesagt, was bei mir auch ein bisschen ein paar Bilder im Kopf ausgelöst hat, nämlich als du gesagt hast, dass du 2012 auch aktiv warst, und da habe ich mir gedacht, da sah der Lebensmitteleinzelhandel doch noch auch völlig anders aus als heute. Heute sieht man ja im Edeka und Rewe überall mal Hütte der Löwen-Startups oder irgendwelche OGs, ja. Oder ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen einfacher geworden. Aber wie geht Markenbildung im Einzelhandel? Denn das muss man ja auch nochmal klar machen. Ihr habt bei Pure Food und Lyca und Stark und Tetox natürlich nicht die Werbebudgets, dass ihr einfach einen Flight machen könnt und einfach mal 4 Wochen lang im Sommer eure Eissorten bewerben könnt. Ja, das habt ihr natürlich nicht. Also wie gelingt das für ein Unternehmen wie euch, auch die Messages, die ihr ja habt, das ist ja das eine, aber die auch zu konsumieren in so einem schreienden Umfeld wie im Lebensmitteleinzelhandel, wo ja jedes Produkt irgendwo um Aufmerksamkeit schreit.
Ja, wenn ich die perfekte Antwort auf die Frage hätte, wären wir deutlich weiter, ne? Ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Wir sind sehr, sehr Packaging-fokussiert, nicht ohne Grund. Also es ist bis heute, wir haben jetzt über 5 Millionen verkaufte Produkte irgendwie, und das heißt, das meistgedruckteste und meist angefasste Werbemittel, wenn man das als Werbemittel bezeichnen will, ist unser Packaging. Und das heißt, von dem ersten Investment in diese schwedische Designagentur bis heute ist für uns Packaging Design und exzellentes Packaging Design absolut essentiell. Das ist das wichtigste Kommunikationsmedium. Mhm. Und dann für uns tatsächlich die Authentizität über unsere Produkte und unsere soziale Mission, die konsequent über alle Kanäle hinweg zu kommunizieren, hat uns auch ganz, ganz viel organische Reichweite immer wieder beschert. Weil einfach Menschen das merken und spüren und von den Produkten überzeugt sind. Und sozusagen die offensichtlichste, größte Reichweite, die wir je hatten, ist unsere Kooperation mit Stefanie Giesinger bei Lyca, die unsere Markenbotschafterin für Lyca geworden ist. Und das aber auch nur aus Überzeugung für das Produkt entstanden. Also sie hat es irgendwie 2017 zum ersten Mal im Supermarkt bei sich in Berlin gekauft, fand es einfach super, hat es gepostet. Wir hatten keinerlei Möglichkeit, sie irgendwie zu kontaktieren, und sind dann irgendwie 2018 hat sich dann wieder 2-3 Mal irgendwie gemacht, und dann bin ich dann endlich mal irgendwann an das Management reingekommen. Und das sind so die die paar Standbeine, die sich für uns jetzt rauskristallisiert haben, ist wirklich authentische Markenbotschafter auf jedem Kanal, die glaubhaft sozusagen die unserer Glaubwürdigkeit Reichweite bringen und gleichzeitig ihre eigene Glaubwürdigkeit mitbringen und sagen, ich selber ernähre mich vegan und ich finde diese Produkte einfach großartig, ich finde das soziale Engagement großartig und das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Kanal der Markenbindung, der Markenbildung. Und der dritte Baustein, wenn man irgendwie über die großen Bausteine bei uns reden möchte, ist tatsächlich die Handelskommunikation. Also alles, was im Laden passiert, alles, was mit dem Handel passiert, und sind da sehr, sehr dankbar, dass wir da gute Partnerschaften mit dem Handel in Deutschland haben, die uns da auch sozusagen platzieren in ihren Medien und damit natürlich auf uns aufmerksam machen. Hätte ich früher nie gedacht, dass es noch so wichtig ist, in Handzetteln zu sein. Aber das sehen wir sogar auf Social Media, wenn wir eine Handzettelaktion bei irgendeinem der großen deutschen Händler haben, dann sehen wir gleichzeitig in dieser Woche auf Social Media deutlich mehr Aktivität.
Das ist interessant, ja. Also die Distribution ist sowieso ein Thema, was mich ja wirklich sehr interessiert. Das heißt aber, bei der Markenbildung hab ich jetzt verstanden, es ist vor allem das Packaging, also es ist auffallen, ja, es muss auch irgendwas transportieren, aber auch im Regal auffallen. Es sind auch neue Kanäle wie Influencer bei euch, Stefanie Giesinger. Und glaubst du, dass irgendwann, wenn ihr mal auf dem Weg zum Konsumgüterunternehmen des 21. Jahrhunderts seid oder es geworden seid, dass dann auch noch sowas wie TV, ich weiß natürlich nicht wann, aber auch noch eine Rolle spielt, oder ist das eigentlich von euch völlig von der Bildfläche verschwunden?
Wir haben das alles schon getestet, ne? Also wir haben schon TV-Kampagnen gemacht, natürlich kleine Flights, wir haben Out-of-Home-Kampagnen gemacht, und wir testen das im Marketing-Mix alles, so gut es geht. Also wir haben letztes Jahr wieder eine Out-of-Home-Kampagne gemacht und testen uns eigentlich so systematisch, wie es irgendwie nur geht, durch die Marketing-Kanäle durch. Und ich glaube schon, das ist sozusagen unterbezahlte Aufmerksamkeit auf klassischen Medien auch gibt, weil einfach alles jetzt auf Instagram, Social Ads, an Budgets immer mehr da reingeht und dadurch alte Medien manchmal auch vielleicht in Vergessenheit geraten. Und das gucken wir uns schon sehr genau an, zu überlegen, wo sind wir da richtig platziert, in welchem Umfeld und wo können wir da die meiste Reichweite generieren. Genau, aber klar, also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Storytelling ist und richtig, richtig gute Geschichten zu erzählen und welchen Kanal man nutzt, um diese Geschichten in die Welt zu tragen, eher eine taktische Entscheidung ist. Sozusagen, es ist eher, was ist gerade, ist es gerade TikTok mit Creatoren? Vermutlich. Für uns ist TikTok ein wahnsinnig toller Kanal. Also haben wir riesige Reichweiten organisch generiert mit sozusagen Videos, die ja einfach schnell erstellt worden sind. Und deswegen, also da ist eher wirklich Taktik, schnell zu testen, da immer vorne mit dabei zu sein, um halt Reichweiten zu generieren. Und da sind wir jetzt, würde ich sagen, zum ersten Mal auch in einer Situation vom Team her, dass wir die Fähigkeiten haben, mit eigenen Videoproduzenten und so, wirklich da richtig, richtig gut diese Geschichten zu erzählen. Und gleichzeitig würde ich mir nicht anmaßen, zu wissen, welcher Kanal jetzt schon 2021 der nächste große Social-Media-Kanal ist. So, da gibt es irgendwie, oder wo die nächste große Reichweite herkommt. Sondern wir sind da sehr pragmatisch.
Ja, kann ich verstehen. Und lass uns jetzt noch über die Distribution sprechen, denn ich nehme mal an, und korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber dass der größte Teil eurer Sales noch über den LEH kommen und das online vielleicht wächst, aber noch nicht die Bedeutung haben kann von einem stationären Handel. Was ich mich frage ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das eine ist, im LEH gelistet zu werden, aber das andere ist, gelistet zu bleiben.
Ja, das ist eine sehr wichtige Differenzierung, ja.
Ja, also wie ist das so wie so ein Rodeo-Bulle, den man reitet und irgendwann fliegt man dann raus, oder wie nimmst du das wahr? Und was sind überhaupt Kennzahlen, auf die man achten muss?
Also ich glaube, ich nehme die zweite Frage zuerst, und zwar die wichtigste Kennzahl ist Drehzahl, natürlich kombiniert mit der Marge. Also das bedeutet dann, wie viel Produkte verkauft ein Supermarkt pro Woche von einer Sorte. Also jetzt sozusagen ein Lücker-Schoko-Eis. Wie häufig verkauft sich das in einer Woche in dem Supermarkt? Das multipliziert mit dem Stück Deckungsbeitrag für den Supermarkt. Also wie viel verdient, am Ende ist es dann sozusagen natürlich, wie viel verdient der Supermarkt absolut an diesem Artikel in der Woche?
Das heißt, knallhart. Da ist egal, wie sozial, wie cool, dass es geht um Drehung.
Ja, das ist, also es ist nicht egal, aber das ist die wichtigste Kennzahl sozusagen. Okay, yeah. Und darauf achten wir natürlich. Also das ist unser, daran messen wir auch bei uns alles. Also sozusagen Marketing, Vertrieb, alles ist auf Drehzahl ausgerichtet. Das Spiel müssen wir einfach mitspielen. Und das ist auch richtig so. Also am Ende müssen die Produkte ja Menschen überzeugen, sie zu kaufen. Nur dann werden wir erfolgreich, wenn Menschen die Produkte immer wieder kaufen und sagen, das ist das geilste Eis, kaufe ich halt. Und die Listung im LRH ist einfach sozusagen viel, viel harte Vertriebsarbeit. Das hat auch meine ersten Gründungsjahre geprägt, dass ich wirklich sozusagen von der Uni in Paris nach Hamburg gefahren, das Auto vollgepackt mit Vertriebsmaterialien und dann von Supermarkt zu Supermarkt gefahren. Natürlich erstmal in Hamburg, aber dann auch, als wir die erste Zusage für eine Streckenlistung irgendwie von der Rewe Süd hatten, dann bin ich auch Sonntagabend nach München gefahren, also nach Würzburg, in Würzburg geschlafen, dann Montag früh alle Rewe-Märkte in Würzburg abgetingelt und dann nach Nürnberg weiter, dort alle Märkte abgetingelt und dann nach München für 3 Tage und dann Freitagabend zurück. Und dann hatte in der Woche irgendwie 70, 80 Märkte besucht. Und das ist einfach richtig, richtig Vertriebsarbeit, Klinkenputzen.
Knochen. Du bist einfach aufgetaucht, ohne Termin und hast gesagt, ja, wer ist hier der Boss? Dem kann ich reden.
Ja, also wer ist der Marktleiter, wer ist der Inhaber, ich möchte das vorstellen und so, und klar hast du da, also das ist eine Erfahrung, die jeder meiner Meinung nach mal machen sollte, so irgendwie richtig Kaltakquise im Vertrieb, das ist schon sehr, sehr prägend und das ist schon sehr, sehr hilfreich für Investorengespräche oder so, also wenn man einmal durch den deutschen Handel durch ist, dann danach ist irgendwie Finanzierung suchen entspannt.
da gibt es wenigstens einen warmen Kaffee, ja, im Boardroom.
Ja, naja, und das ist auch, also sozusagen mein Lieblingsspruch von einem Einkäufer, also sozusagen der im Handel passiert der Vertrieb, um innerlich nochmal auf die Frage zu antworten, auf 3 Ebenen. Also du hast quasi die nationalen Zentralen, dann hast du bei Edeka und Rewe regionale Zentralen, also irgendwie eine Rewe Nord oder eine Rewe Ost, und dann hast du die einzelnen Supermärkte. Und du kannst auf jeder Ebene Vertrieb machen und auf jeder Ebene jemanden überzeugen, weil ein Inhaber von einem Rewe-Markt entscheidet selber, was in seinem Rewe-Markt sind. Und das sind krass erfolgreiche, tolle Unternehmer, die diese Rewe-Märkte betreiben. Und für uns waren das ganz am Anfang mit die wichtigsten Menschen, die an uns geglaubt haben und sind es bis heute, einfach aus Überzeugung Unternehmer, die gesagt haben, Mensch, Junge, was ihr da versucht zu gründen, ist cool, ich mache euch hier Platz im Regal oder ich mache euch hier Platz in der Truhe. Und das ist bis heute das Fundament für unseren Erfolg, dass Marktleiter und Tiefkühlabteilungsleiter und Inhaber von Edeka und Rewe-Märkten sagen, ich finde das toll, was ihr macht, ich möchte Teil davon sein, ich möchte so. Und dann, das können die nur machen, wenn die Drehzahlen gut sind oder gut genug sind, dass sie sich dafür intern sozusagen, dass sie sich dafür intern nicht rechtfertigen müssen. Aber auf jeder dieser Ebene kannst du Vertrieb machen und das machen wir auch. Und da, wie du gesagt hast, Listung bekommen ist mit viel Überzeugungsarbeit immer gut möglich. Es gab eine Zeit lang, da war das sozusagen 2015, 2016, als der erste Hüller-Löwenschwung ankam und so, da war es ein bisschen ein Hype, was Food-Startups anging. Und jetzt so 2018, 2019 kam dann die große Ernüchterung, weil ganz viele davon auch einfach nicht funktioniert haben. Und was wir jetzt häufig hören, ist sozusagen die positiv nach dem Motto, ihr seid ja immer noch da, man sieht, dass ihr wächst, sozusagen das, die Zuverlässigkeit, die dem Handel sehr wichtig ist. Und deswegen ist es für uns, wir sind einfach noch, ja, wir sind noch sehr klein für die Branche, aber wir sind jetzt auch nicht mehr irgendwie eine Zwei-Mann-Bude, wo der Handel irgendwie nicht weiß, sind die morgen schon wieder weg. Und das ist deswegen, wir haben dieses Jahr, und das ist ein, spricht für die Qualität der Arbeit, die unser Vertriebsteam, unser Marketingteam und vor allen Dingen unser Produktteam geleistet hat, wir haben keine einzige Listung verloren.
Wow.
Das ist, also in keiner Region, in keiner, sondern alle Listungen sind ausgebaut worden, mehr Artikel und so weiter. Also, und das brauchen wir auch, weil wir wollen uns dieses Jahr wieder verdoppeln vom Umsatz her. Deswegen, das ist für uns immer das Fundament. Aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist ja einfach eine wahnsinnige Leistung, die da das Team macht, auf die ich unglaublich stolz bin.
Ja, das kannst du auch sein. Also das, das ist wirklich eine, also ich find's immer toll, die Geschichten, die du, auch die du jetzt erzählt hast.
Ich muss noch einen Spruch erzählen, weil der einfach zu, also sozusagen ja. den das ist auch wieder sozusagen um die Nüchternheit reinzubringen. Also sozusagen kannst du dir vorstellen, du sitzt mit einem Einkäufer, ich werde jetzt den Teufel tun zu sagen, von welcher Firma, aber sitzt mit einem Einkäufer voller Begeisterung, pitcht dem alles, was, wie toll das alles ist, so, und am Tisch. Und dann macht er dein Produkt auf, isst das, und der Spruch, der kommt, ist, naja, zum Scheißen reicht's.
Okay, das hast du mir jetzt einmal gehört.
Also das ist, das habe ich einmal gehört, aber das ist mit mir geblieben, und das ist sozusagen intern bei uns der Running Gag, wenn wir Produktverkostungen machen und sozusagen das Produkt neue tolle Produkte hat, dann bringt irgendwer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diesen Spruch.
Aber in welcher Region Deutschlands war das? Weil es gibt das Rheinland, da weiß ich nicht, die sind eher fröhlich, es gibt die kühlen Norddeutschen, es gibt die grummeligen.
Nein, das sage ich, das kann man nicht. Das ist, weil der Punkt ist, wenn ich das jetzt verrate, dann gibt es da nur noch zwei mögliche Personen, die es gewesen sein könnten.
Dann wollen wir es größer lassen. Okay, aber ja, ist gut, kann mir vorstellen, wo es vielleicht gewesen sein könnte. Du, Felix, wir könnten noch so viel, mich interessiert das total, ja, weil das ist so eine, ja, auch das ist ja einerseits Relationship Building, das ist irgendwie, aber auch Zahlen, harte Kennzahlen erfolgen, aber du hast es auch so beschrieben, es gibt die Individualebene, es gibt die Regionalebene und die nationale Ebene, also ein bisschen wie so ein Videospiel, was man irgendwann durchspielt, wenn man am Ende vor einer nationalen Listung steht. Aber in Anbetracht der Zeit will ich nochmal mit dir auch reden über dich als Gründer und deine Entwicklung auch bei Pure Food. Ich habe nämlich mit einem gemeinsamen Freund von uns gesprochen, Steffen Alesch, der das ganz tolle Startup Freechly macht und auch schon Gast bei Digital Optimisten hier im Podcast war. Er hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Du hast ihm nämlich einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber er hat es mir sehr lebhaft beschrieben, für ihn war das total präsent. Du hast ihm nämlich einen entscheidenden Tipp in seiner Gründungsphase gegeben. Weißt du noch, was du zu Steffen gesagt hast?
Den einen entscheidenden Tipp nicht. Ich glaube, also ich habe ihm in der Finanzierung, als er am Suchen von Finanzierungsrunden war, glaube ich mal, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich immer gesagt habe, dass Bewertungen nicht so wichtig sind wie die Governance, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was er meinte.
Auch, ja, aber er hat auch gesagt, dass du ihm gesagt hast, dass Steffen hat gehadert mit dem Risiko. Ja, er hat gesagt, ich komme jetzt hier, Steffen hat ja einen tollen Lebenslauf, hat ja Praktika gemacht ohne Ende in London, New York, bei den ganzen Investmentbanken und war sich ein bisschen unsicher, ob er dann gründen soll und dieses Investment in sich selbst erstmal parken soll und dann erstmal in das neue Wasser springt, was Gründung ist. Und er hat sich über Risiko Gedanken gemacht und du hättest ihm gesagt, es sei denn, er hat sich das ausgedacht, aber das glaube ich nicht, hat er gesagt, du hättest ihm damals gesagt, Risiko, was für ein Risiko? Du hast eine tolle Ausbildung, du hast kein Risiko, du arbeitest vielleicht auch mit dem Geld, mit Fremdkapital, was dir anvertraut wird, was die Leute glauben an dich. Jemand, der ein Risiko hat, sind Leute aus anderen Regionen der Welt, die nicht wissen, ob sie sauberes Wasser trinken. Und das hat ihn wohl so beeindruckt, das hat er mir erzählt, die Geschichte, dass das auch einer der Katalysatoren waren für ihn, dass er dann sein Startup Freechly gegründet, seine erste Gründung, die jetzt über 70 Mitarbeiter hat und wirklich einen ganz tollen Weg geht.
Das freut mich sehr. Das ist eine also den Spruch kann ich mir ankreiden, den gebe ich auf jeden Fall öfters rein, weil ich finde, dass das größte Risiko, was vor allen Dingen gut ausgebildete Menschen unserer Generation haben, ist halt, dass sie ihre Lebenszeit mit etwas verbringen, was sie selber nicht glücklich macht und was keinen Impact hat. Und deswegen, je mehr gut ausgebildete Menschen von Business Schools nicht den klassischen Investmentbanker-Lebenslauf gehen, desto besser. Insofern freut mich das, dass ich da einen kleinen Beitrag leisten konnte.
Ja, du hast einen Investmentbanker weniger, ein erfolgreicher Gründer mehr. Aber du hast es gerade auch angesprochen, Lebenszeit ist ja für dich auch ein großes Thema deines Lebens. Und ich glaube, du hast da einen sehr persönlichen Bezug zu, oder?
Ja, also es ist für mich die natürlich auch immer mehr geprägt durch Gespräche mit anderen Menschen. Ich habe mir das Wort am Ende von Götz Werner, glaube ich, geklaut, also dem DM-Gründer, den ich auch mal kennenlernen durfte. Und der benutzt das Wort Lebenszeit in einem Kontext sozusagen Arbeitszeit und Freizeit sollte man nicht trennen, sondern es gibt nur Lebenszeit oder ne, also das gesamte Leben sollte möglichst toll sein. Und dieses Konzept fand ich sehr, sehr gut. Lebenszeit allgemein und zu sagen, wofür nutzt man die Zeit eigentlich? Und das ist eine schöne Überleitung aus dem Gespräch mit Steffen, weil ich oft diese Frage bekomme, wie ist denn das Risiko beim Gründen und hattest du nicht Angst, dass du scheiterst und so? Und meine Antwort darauf ist immer, dass man Risiko, und da bin ich jetzt auch wieder jemand, der zum Investmentbanker ausgebildet worden ist, die Gegenfrage ist, was für ein Risiko? Und das Risiko im Sinne von, du hast Risiko, du riskierst dein Geld, also du hast unterschiedliche Assets sozusagen, die du einsetzt in deinem Leben. Und wir alle schätzen unser Geld extrem viel wert sozusagen oder das Risiko, Geld zu verlieren, aber unsere Zeit und unsere Gesundheit, die eigentlich viel, viel wichtiger, zumindest in meiner, am Ende ist es subjektiv, wie man das gewichtet, vielleicht ist für manche Menschen die hohe Gewichtung von Geld genau richtig, aber für mich sozusagen Zeit und Gesundheit die viel, viel wichtigeren Ressourcen, die ich persönlich habe. Und da wurde ich sehr früh geprägt, weil ich mir mit 17 beim Kitesurfen, hatte ich einen Unfall, habe ich mir das Genick gebrochen.
Genick gebrochen beim Kitesurfen?
Die Geschichte ist sehr, sehr lang, aber in Kürze, ich müsste sozusagen eigentlich querschnittsgelähmt sein und habe sehr viel Glück gehabt, dass ich das nicht bin. Und das hat natürlich sehr, sehr früh einerseits mich zum Gründen gebracht, aus dieser Frage, okay, wie nutze ich eigentlich mein Leben und meine Zeit? Und andererseits aber auch ganz viel meine Einstellungen geprägt. Und dem werde ich, diesem eigenen Anspruch werde ich im Handeln natürlich nicht immer gerecht, aber es ist trotzdem ein guter Reminder.
Also ich kann mir nur vorstellen, wenn man in jungen Jahren mit 17, wo man ja wirklich andere Dinge hat als seine Gesundheit. Ich weiß noch, ich mit 17, ich habe immer gedacht, mir kann nichts passieren. Ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, unkaputtbar. Und wenn dann sowas kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön reinhaut auch in das jugendliche Selbstvertrauen und man dann Dinge völlig anders sieht. Und sag mal, hast du dann auch, nachdem du dann sowas überstanden hast, auch viel Glück gehabt hast, hast du das dann sofort in die Tat umgesetzt oder hast du dann erstmal auch gebraucht, um Dinge zu verarbeiten? Also, oder hat das sofort einen sofortigen Trigger in deinem Verhalten gebracht?
Nee, das war, also ich habe irgendwie letztens Bilder zufälligerweise, so macht das iPhone ja manchmal, dass irgendwie Bilder aus der Vergangenheit hochspielt und irgendwie Bilder aus dem Sommer gesehen, als das passiert ist und ich sehe, also man sieht mir einfach an, wie scheiße ich aussehe in der Zeit, also auch sozusagen nachdem das vorbei war und ich glaube, also die Reflexion und Verarbeitung kam natürlich sozusagen hat zu dem Zeitpunkt angefangen. Da gab es auch echt dunkle Tage sozusagen im Krankenhaus, wo ich Gedanken gemacht habe zu, was passiert hier gerade und so, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Aber die wirkliche Reflexion und Verarbeitung, was bedeutet das für mich jetzt, wie gehe ich damit jetzt um? Und also Wie gesagt, das ist halt auch wieder genau der gleiche Kontext. Das hat eine gesundheitliche Konsequenz für mich, nämlich ich habe 2 Bandscheiben weniger als der Otto-normale Mensch. Was bedeutet das, womit wir ganz am Anfang mal angefangen haben, drüber zu reden, so wie doll vernachlässige ich mein eigenes Sportprogramm? Das ist tatsächlich für mich sehr relevant. Also das ist was, was total wichtig ist, damit ich auch noch in 20, 30 Jahren ja, mit Freude irgendwie viel schaffen kann. Mhm. Und genau.
Ja, verstehe ich. Ja, Felix, also man merkt dir wirklich an, dass du viele Dinge anders siehst und auch einen speziellen Zugang zum Gründen hast. Wir haben natürlich über den Social Impact von Pure Food und all deinen Marken gesprochen, die unter Pure Food hängen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was mir total leid tut, weil uns leider die Zeit ausgeht, ist die Art und Weise, wie du deine Mitarbeiter einbindest in Entscheidungsprozesse und die auch ja zu Unternehmern werden lässt. Eigentlich ist das wirklich schade, weil das ist eine der innovativsten Zugänge, finde ich, zu der Art und Weise, wie man Mitarbeiterbeteiligung.
Aber das kann ich ja ganz kurz zusammenfassen, weil das ist auch relativ kurz zusammengefasst, nämlich mit der Frage, was wäre, wenn jeder im Unternehmen tatsächlich Unternehmer wäre. So, und jetzt muss ich das viel mehr muss ich dazu nicht sagen, weil einfach alle Konsequenzen, die sich aus dieser Frage ergeben, leben wir. Und das heißt, bei uns ist jeder, also es gibt keine Mitarbeiter, es gibt nur Owner und bei uns ist jeder im Unternehmen beteiligt, in Klammern, der aus der Probezeit raus ist, Klammer zu. Und alle Entscheidungen sind transparent, alle Zahlen sind transparent, alle Gehälter sind transparent. Jeder hat genau die gleiche Freiheit, die ich als Geschäftsführer auch habe. Das heißt, auch schon vor Corona konnte man bei uns arbeiten, wo man wollte, wann man wollte, so viel Urlaub nehmen, wie man wollte. Das ist alles komplette Freiheit und komplettes Vertrauen in die Eigenverantwortung, was kombiniert mit sehr, sehr krassem Ehrgeiz eher dazu führt, dass wir wirklich darauf achten müssen, dass sich unser Team genug Auszeit und Pausen nimmt, weil die alle für das, was wir tun und für die soziale Mission total brennen.
Mhm. Das heißt, davon reden ja immer viele irgendwie, ja, dass man Arbeitnehmer werden zu Unternehmern und Beteiligungen. Es gibt ja auch Anteilsprogramme, aber gab es irgendeine Befürchtung, die du im Vorfeld hattest, die sich im Nachhinein als total haltlos, oder was war die größte vielleicht Befürchtung, die dir jeder gesagt hat, oder vielleicht auch Investoren, die Hände vom Kopf über den Kopf zusammenschlagen, sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, die sich dann als völlig haltlos erwiesen hat?
Also ich hatte keine Befürchtung, klingt total doof, aber vielleicht bin ich auch einfach naiv, aber am Ende hängt es mit dem Menschenbild zusammen. Ne? Wenn du als Unternehmer ein positives Menschenbild hast, dann baust du dein Unternehmen auch so auf. Und wenn du sozusagen glaubst, dass Menschen dich bescheißen wollen, dann baust du halt Kontrollmechanismen auf. So. Punkt. Und das habe ich genauso auch vor jedem Investor immer vertreten. Und durchaus den einen oder anderen, der 20, 30 Jahre älter war, mit einem komischen Kopfschütteln sozusagen begegnet. Wenn die aber dann mal bei uns in der Firma waren und die Leute kennengelernt haben und gesehen haben, wie das Team über die Firma spricht und wie viel Engagement da ist und wie die Leute reagieren, dann war dann irgendwann so, also ich könnte das nicht so machen, aber scheint ja zu funktionieren. Und das, also ja, es ist auch nicht alles perfekt, ne? Also es sind auch Dinge, sozusagen so ein transparentes Gehalts- und Karrieremodell, das erfordert viel Kommunikation, da gibt es Dinge, die müssen wir noch optimieren, was irgendwie genaue Definitionen von Stufen angeht und das ist alles Arbeit, das ist alles nicht irgendwie Automatismen, es sind alles nicht Automatismen, aber ich verwende lieber die Arbeit darauf, als auf Kontrollmechanismen. Also lieber Systeme perfektionieren, die Menschen die Chance geben, sich zu entwickeln und wirklich Teil von einem Unternehmen zu sein, als Systeme zu perfektionieren, die Menschen kontrollieren. Mhm.
Felix, wir könnten noch ewig reden, ehrlich gesagt. Ich habe so viele Fragen dazu und zu anderen Punkten. Ich finde, deine Geschichte ist wirklich, wirklich faszinierend. Ich finde es echt, echt toll. Allein deine Geschichte vom MIT und Harvard, da hätten wir auch nochmal 15 Minuten drüber reden können, was du da gelernt hast. Aber kommen wir zum letzten Teil unseres Interviews. Und das sind die Rapid-Fire-Questions. Das sind Fragen, die mir im Laufe der Woche eingefallen sind. Manche finde ich nur lustig und niemand anders. Manche sind vielleicht klug, manche nicht. Ich fange einfach mal an. Felix, wie verbringst du einen perfekten Sonntag in Hamburg während Corona und vielleicht irgendwann mal, wenn es vorbei ist?
Der perfekte Sonntag ist Kitesachen gepackt am Strand in St. Peter-Ording. Egal, ob Corona ist oder nicht.
Das heißt, das Kitesurfen konnte dir trotz Unfall, das kann dir keiner nehmen.
Das kann mir zum Glück keiner nehmen, genau. Nee, also am besten oder sogar schon morgens im Surfbus am Strand aufwachen und dann direkt aufs Wasser gehen und dann um 10, wenn alle anderen an den Strand kommen, schon irgendwie 2 Stunden auf dem Wasser gewesen sein und einen warmen Kaffee trinken.
Ja, das ist ein gutes Gefühl, das kenne ich. Das ist echt cool. Wie beschreibst du deine Aufgabe als Gründer von Pure Food in einer Firma voller Unternehmer, wie du sie gerade beschrieben hast?
Ich bin Feuerwehrmann. Also ich bin dafür verantwortlich, dass alle anderen gut arbeiten können.
Ah ja, okay. Also du baust quasi die Bühne auf, auf der die anderen dann die Schauspieler sind.
Auch ein gutes Bild, ja.
Nächste Frage. Welches Buch müssen unsere Hörer lesen?
Die ist gemein, weil da hätte ich ein paar. Ich glaube, dass das wichtigste Buch, was ich in den letzten Monaten gelesen habe, ist Humankind von Rutger Bregmann.
Ach, das ist das Buch von dem, der war beim Weltwirtschaft, wo war er denn? Davos?
Genau, ja. Ja, der hat zwei Bücher, der hat zwei Bücher geschrieben. Das ist ein holländischer Historiker, der berühmt, also sagen, der ist einmal viral gegangen, weil er beim Weltwirtschaftsforum mit Merkel, glaube ich, auf der Bühne sitzend die Politiker dafür gescholten hat, dass sie nicht über Besteuerung reden, sondern über alles andere.
Texas,
weiß ich noch. Genau. Ja. Genau. Und der hat zwei Bücher geschrieben. Einmal Utopien für Realisten, Utopia for Realists und Humankind. Und Humankind ist sozusagen die These, dass unser Menschenbild in der Gesellschaft in Summe viel zu negativ ist. Das geht natürlich bei mir runter wie ein gutes Eis von uns.
eingebaut, sehr gut.
Aber extrem wichtiges Buch, weil es ist ja nicht nur Unternehmen, die Systeme aufbauen, weil sie Menschen nicht vertrauen, sondern sind auch wir als Gesellschaft. Also wie sind unsere Sozialsysteme geschaffen und auf welchem Menschenbild bauen die auf? Und ganz, ganz häufig bauen die auf einem Menschenbild auf, was heißt, Menschen nutzen Dinge aus oder Menschen, ne, sozusagen aus einem super, super negativen Menschenbild. Und in Humankind nimmt er systematisch alle Indizien dafür, dass diese dass dieses Menschenbild, dieses negative Menschenbild richtig sein könnte, auseinander und zeigt auf eine eher schon wissenschaftliche Art und Weise auf das richtige Menschenbild, seiner Meinung nach, und unterschreibe ich, ein sehr, sehr viel positiveres ist.
Ja, interessant, echt spannend. Ich rede ja hier mit vielen Gründern, auch manche, die sich um die Schattenseiten des menschlichen Verhaltens kümmern, zum Beispiel um das Thema Deepfakes. Und ja, da kriegt man manchmal ganz andere Antworten. Aber es ist sehr konsistent mit dem Interview, was wir geführt haben, dass du dieses Buch empfiehlst. Finde ich sehr, sehr spannend. Muss ich vielleicht auch mal lesen. Habe ich schon 1-2 Mal empfohlen bekommen.
Sehr gut.
Für jemanden wie dich, der sicherlich mit 17 einen großen Unfall, auch große Verantwortung hat jetzt als Unternehmer, du mit Angst auch irgendwie klarkommen musst, vielleicht mit Zweifeln, vor was hast du eigentlich Angst?
Vor irgendeiner Art der gesundheitlichen Einschränkung. Das ist die einzige und die größte Angst, die ich habe, ist Krankheit. Ganz, ganz klar.
Und die nächste Frage ist, wenn du, also ihr habt ja mit du auch als Pure Food, natürlich als Firma habt ihr ein klares Sendungsbewusstsein, ihr wollt ja eine neue Form des Konsumgüterunternehmens im 21. Jahrhundert sein, macht Dinge anders mit der Mitarbeiterbeteiligung. Deshalb ist meine Frage, wenn du eine Botschaft in den Kopf von 80 Millionen Deutschen senden könntest oder vielleicht allen Europäern, egal, ja, Einfach ein Alien sagt dir, ich habe telepathische Fähigkeiten, du kannst jetzt eine Message senden. Welche Botschaft würdest du senden?
Du hast die Frage natürlich jetzt so geframed, als was möchte ich als Pure Food? Und das ist vielleicht eine andere Botschaft als die, die ich privat machen würde. Deswegen, also was ich glaube, ich senden würde, wäre, du hast, also sozusagen, jetzt muss ich es gut formulieren, du bestimmst. Mhm. In ganz kurz. Also du als Konsument bestimmst, was passiert.
Das heißt, wir haben alle mehr Macht, mehr Power, mehr Bestimmung, als wir eigentlich denken.
Um auf das Thema Drehzahlen ganz kurz zurückzukommen, die Drehzahl, die durchschnittliche Drehzahl im Eisbereich in der Kategorie deutschlandweit bei einem großen Einzelhändler ist ungefähr 2,7. Das heißt, 2,7 Becher Eis pro Sorte, pro Woche, pro Supermarkt ist der Kategorieschnitt. Das heißt, wenn wir als Lyca da drüber sind, sind wir top, wenn wir da drunter sind, ist es schlecht. Das heißt, zwei Menschen, die unser Eis mehr kaufen, bestimmt, ob wir erfolgreich sind als Unternehmen oder nicht.
Das ist ein schönes Bild. Ja. Ja, interessant. Also es kann auch im Kleinen, ja, klar, im Kleinen gibt es auch Veränderungen. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Nächste Frage. Angenommen, warum auch immer, ja, du könntest nicht mehr im Food-Bereich gründen oder du würdest gerne mal was anderes machen. Welchen Bereich würdest du dir vornehmen?
Ein paar, nur weil es akut ist. Es gibt meiner Meinung nach immer noch kein gutes ERP-System. Das ist etwas, was mich so nervt und wo ich also sozusagen ein richtig, richtig geil zu bedienendes ERP-System für den deutschen Mittelstand. Das juckt mich schon seit 5 Jahren unter den Fingern, aber...
Also ja. ERP-System, also sowas wie SAP, das fliegt nicht bei euch, ja?
Naja, wir benutzen es natürlich, also sozusagen wir benutzen nicht SAP, aber es gibt meiner Meinung nach, und ich weiß, es gab in Berlin oder gibt es eine große Gründung, die das mit irgendwie 40, 50 Millionen Funding versuchen zu bauen, aber wirklich ein bedienungsfreundliches ERP-System ist meiner Meinung nach eine so krasse Marktlücke. Da, das müsste und sollte jemand auf jeden Fall mal bauen. Das auf jeden Fall.
Also wenn sich ein Hörer inspiriert fühlt, dann melde er oder sie sich bitte bei uns und wir
ja, da krieg, also dafür kriegst du auch das Funding. Also der Markt ist einfach zu riesig. Und Pipedrive und so, die CM-Systeme und so, es gibt genug verwandte, sehr erfolgreiche Gründungen, als dass das VCs nicht sozusagen fänden das sicherlich spannend genug.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Nächste Frage. Kaufst du lieber Aktien, kaufst du lieber Bitcoin oder spendest du lieber?
Alles drei durch unterschiedliche Dinge, ne? Also sozusagen, ich habe mir lange selber fast gar keinen, also sozusagen so eine 1.000 Euro im Monat ausgezahlt, aber dann wenig mit Aktien oder Bitcoin oder Spenden. Und alles drei automatisiert. Also genau, alles über Autobuy, so dass ich nicht den psychologischen Fehlern, die uns Menschen beim Investieren so passieren, unterliege.
Okay, ja, das verstehe ich. Vorletzte Frage. Auf was freust du dich am meisten im Jahr 2021?
Endlich wieder mit meinem Team zusammen im Büro zu sitzen.
Ja, ich glaube, da sprichst du vielen aus dem Herzen. Mir geht es ganz genauso. Und die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle hier im Podcast, ist, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ich glaube, in diesem Kontext, also ich habe gerade überlegt, ich habe das Glück gehabt, schon viele, viele gute Ratschläge bekommen zu haben. In diesem unternehmerischen Kontext war das ein befreundeter Unternehmer aus den USA, der mich mal aber der mich an der Bar abends beiseite genommen hat und ich ihm irgendwie mein Leid geklagt habe, wie wir am Kämpfen ums Überleben sind. Und er mich angeguckt hat und einfach nur gemeint hat, what is your job? Und mich dreimal sozusagen, ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will, und irgendwie dreimal gefragt hat, what is your job? Und dann konnte ich natürlich irgendwie nicht drauf antworten. Und dann meinte er irgendwie, your job is to survive as a company. Und das hat mir so, das hat mich damals so auf den Pott gesetzt, aufzuhören zu jammern. Und dass ich das, ist bis heute mit mir mitgeblieben, wenn immer es irgendwie schwierig ist. Dann habe ich diesen Typen im Ohr. Und ja, das ist in so mancher schwieriger Situation immer ganz gut gewesen.
Super, das ist doch ein toller Rat. Und ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Deshalb vielen Dank, Felix, für das tolle Gespräch. Wir haben wirklich viel besprochen von dir als Person, deinem Weg, deinem Verständnis, deinem Blick auf die Welt. Hab ich auch in dem Gespräch ein bisschen besser verstanden. Finde ich total spannend. Deshalb vielen Dank, dass du Teil bist von Digital Optimisten, und natürlich nur den besten Erfolg für dich persönlich und für Pure Food.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Hier ist wieder Alex, und ich habe aus diesem Gespräch eine Menge mitgenommen. Insbesondere diese authentische Leidenschaft, die Felix Verhalten in allen Aspekten leitet, finde ich bewundernswert. Felix und andere Gründerinnen und Gründer von seinem Schlag verhalten sich anders als andere, bewusster, nachdenklicher und vielleicht auch ein Stück fairer als Gründergenerationen vor ihm. Und damit verkörpert er, wie ich finde, genau den Zeitgeist, der traditionellen Unternehmen zusetzt. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mal einen Blick in die Zukunft von Konsumgütern zu lenken. Die nächste Folge von Digitale Optimisten erscheint wie immer am Montag in 2 Wochen. Bis dahin und viel Spaß!